SWR 2 aktuell.
Mit Vanja Weingart am Mikrofon. Guten Abend. DFB-Chef nach Nazi-Vergleich unter Druck. Die Landesverbände fordern den Rücktritt von Fritz Keller. Weniger Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Die Diskussion über Rechte für Geimpfte und Genesene geht weiter. Und Start der Landesgartenschau in Überlingen. Unsere Reporterin berichtet über das erste Wochenende der Schau am Bodensee. Das sind drei der Themen in der kommenden Viertelstunde. Die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände des Deutschen Fußballbundes haben entschieden, sie vertrauen ihrem Präsidenten Fritz Keller und dem Generalsekretär Friedrich Curtius nicht mehr. Sie wollen, dass die beiden zurücktreten. So die DFB-Landeschefs heute nach einem zweitägigen Krisengipfel in Potsdam. Keller war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung von vielen Seiten kritisiert worden und auch der öffentliche Druck auf den DFB war immer weiter gestiegen. ARD-Sportredakteur Tim Brockmeier erklärt, wie die DFB-Landeschefs die Rücktrittsforderung begründet haben.
Offensichtlich haben jetzt alle die Nase voll von diesem Machtkampf rund um die Frage, wie der Verband denn zu führen ist. Da gibt es eben diesen Machtkampf zwischen dem Lager, dem Präsident Keller zuzurechnen ist, und einem Lager, dem Vizepräsident Koch zuzurechnen ist, auch Generalsekretär Curtius. Letzter negative Höhepunkt war offensichtlich, dass jetzt Keller in einer vertraulichen Sitzung seinen Vizepräsidenten Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglich. Und für die Landesverbände ist das eine unhaltbare Äußerung, ein unhaltbarer Vergleich. Und daher diese Rücktrittsforderungen auch eben an den Generalsekretär Curtius, weil man ihn als Hauptgegenspieler von Keller ausgemacht hat. Und wenn beide gehen, so die Hoffnung der Landesverbände, dann kehrt wieder Ruhe ein an der Spitze des DFB. Dann kann sich der Verband um die echten Probleme, vor allen Dingen der Basis, kümmern, die zum Beispiel die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Wie zum Beispiel, dass ja seit über einem Jahr im Amateurbereich keinerlei Spielbetrieb auf dem Fußballplatz möglich ist.
Und so haben Curtius und Keller reagiert.
Beide wollten sich nach dieser Forderung nicht äußern. Sie haben sich Bedenkzeit erbeten und diese wurde ihnen von den Landesverbänden auch gewährt. In der vergangenen Woche wurde ja nach diesem Nazi-Vergleich Präsident Fritz Keller schon mehrfach zum Rücktritt aufgefordert von verschiedenen Institutionen und verschiedenen Vertretern. Keller hatte aber auch mehrfach betont, dass er nicht zurücktreten will. Er gab zu, dass er einen Fehler gemacht hat mit diesem Vergleich. Er hatte sich mehrfach dafür auch entschuldigt. Aber einen Rücktritt wollte er nicht denken. Möglich, dass dieses Votum ihn jetzt zu einem Umdenken bewegt.
Wie geht es jetzt weiter?
Na, erstmal abwarten natürlich, wann und wie Keller und Curtius sich jetzt positionieren, was sie tun, wie sie sich äußern. Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass beide nach dieser Ohrfeige weiter an ihrem Posten festhalten. Wenn doch, dann müsste man im Falle von Präsident Keller schon sehr tief in die DFB-Statuten schauen. Es gibt da diverse Möglichkeiten, auch den Präsidenten des Amtes zu entheben, zum Beispiel bei einer groben Pflichtverletzung. Das wäre dann Sache des DFB-Vorstandes. Das DFB-Bundesgericht käme da auch ins Spiel, im allerletzten Falle sogar ein außerordentlicher DFB-Bundestag. Im Fall von Curtius ist es schlichtweg eine Frage des Arbeitsvertrages und des Arbeitsrechts. Denn Curtius ist als Generalsekretär ja kein Ehrenamtler, sondern der höchste hauptamtliche Angestellte des DFB. Und dann müssten schlichtweg wohl die Arbeitsrechtsanwälte ran. So oder so wäre es kein einfacher Weg, wenn beide nicht freiwillig gehen.
Informationen von ARD-Sportredakteur Tim Brockmeier. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet heute knapp 16.300 weitere Corona-Fälle binnen eines Tages. Und das sind fast 2.500 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gefallen, liegt jetzt bei 146. Währenddessen geht die Diskussion über Lockerungen für Geimpfte und Genesene weiter. Die Bundesregierung will schnell einen Gesetzentwurf für dieses Thema vorlegen. Nach Beratungen mit Bundestag und Bundesrat könnte die Regelung bereits bis zum Ende kommender Woche in Kraft treten. CSU-Generalsekretär Blume warnt in der Diskussion über Rechte für Geimpfte vor einer Neiddebatte. Er sagte im Deutschlandfunk, es gehe dabei nicht um Privilegierungen, um Privilegien für bestimmte Gruppen, sondern darum, die Normalität bei den Grundrechten wiederherzustellen. Weiter verteidigte er, dass viele Bundesländer jetzt schon Regeln haben.
Wir kommen im Moment ja richtig schnell voran. Wir haben fast jeden Tag jetzt neue Rekordmeldungen, wie viele Menschen in Deutschland geimpft werden. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat inzwischen seine Erstimpfung erhalten. Und damit treten wir aber jetzt auch in die Phase ein, wo wir so viele Geimpfte haben, dass ich mir natürlich überlegen muss, welche Regeln gelten dann für Geimpfte beziehungsweise auch für die Genesenen. Und aus Sicht von Bayern war immer klar, dass jemand, der nur mit einem sehr geringen Risiko andere noch anstecken kann, weil er einfach entweder nicht mehr infizierbar ist oder auch die Infektion nicht mehr weitergeben kann, dass man von dem dann keinen Test verlangt, ist aus unserer Sicht eigentlich selbstverständlich.
Das bedeute auch nicht, dass jüngere Menschen, die noch nicht geimpft sind, schlechter gestellt werden, sagte Blume.
Junge Menschen müssen sich nicht zwingend ganz hinten anstellen, ganz im Gegenteil. Wir werden voraussichtlich im Mai mit der Gruppe 3 durch sein. Das heißt, ab Ende Mai, dann reden wir darüber, dass die Impfpriorisierung eigentlich wegfallen kann. Und dann kann sich erstens wirklich jeder impfen lassen und zweitens denken wir dann auch daran, speziell junge Menschen, beispielsweise Schüler von Abschlussklassen und dergleichen, zu impfen, damit die möglichst rasch dann auch wieder in Präsenz zusammenkommen können.
Soweit CSU-Generalsekretär Markus Blume. Während sich in Deutschland die Lage langsam entspannt, verschärft sie sich in Indien weiter. Gestern hatte Indien als weltweit erstes Land mehr als 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in einem einzigen Tag gemeldet. Heute meldet Indien die höchste Zahl an Corona-Toten. Peter Hornung berichtet.
Es ist ein trauriger Tagesrekord und vieles spricht dafür, dass es nicht der letzte bleiben wird. Fast 3.700 Tote in Verbindung mit dem Coronavirus. Und das ist nur die offizielle Zahl, die das indische Gesundheitsministerium für die vergangenen 24 Stunden veröffentlicht hat. Täglich berichten indische Medien, dass es eine große Zahl von Corona-Todesfällen gibt, die in der offiziellen Statistik nicht auftauchen. Verstorbene, die direkt von zu Hause zur Einäscherung gebracht werden, würden demnach zumeist nicht als Corona-Tote erfasst. Da die Krankenhäuser vielerorts überlastet sind und auch Schwerkranke nicht aufnehmen können, sterben viele Menschen zu Hause, auch weil es an medizinischem Sauerstoff und Medikamenten fehlt. Gestern Abend ist eine erste Hilfslieferung aus Deutschland eingetroffen, 120 Beatmungsgeräte für indische Krankenhäuser. Zudem wird ein Sanitätsteam der Bundeswehr diese Woche in Neu-Delhi mit dem Aufbau einer mobilen Sauerstoffanlage beginnen. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Sie hören SWR 2 aktuell. Die erste Mai-Demonstration gestern haben friedlich in Berlin begonnen. Mit einem Fahrradkorso demonstrierten mehr als 10.000 Menschen am Nachmittag für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber gegen Abend gab es dann Ausschreitungen bei der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration im Stadtteil Neukölln. Demonstranten setzten Mülltonnen in Brand und beschädigten Geschäfte und Autos. Und die Polizei versuchte, Teile des Demonstrationszuges einzukesseln. Dabei wurden über 90 Polizisten verletzt, melden die Behörden. Und nach Angaben des Bündnisses, das zu der Demonstration aufgerufen hatte, gab es auch unter den Demonstranten Dutzende Verletzte. Der Berliner Innensenator Geisel kritisiert die Randalierer. Er sagte, das habe nichts mit politischem Protest zu tun. Die hohe Anzahl von verletzten Beamtinnen und Beamten machten ihn fassungslos. Aus Berlin berichtet Helen Dähler.
Von den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten von gestern Abend ist in Berlin-Neukölln nicht mehr viel zu sehen.
Hier ist es immer so. Wirklich. Ich bin jetzt seit 16 Jahren hier, aber ist immer so.
Sagt ein Mitarbeiter der Straßenreinigung und meint damit die zerbrochenen Bierflaschen auf dem Gehweg und die zerschlagenen, angekokelten Elektro-Tretroller, die auf den kleinen Rasenflächen der Straßenbäume liegen. Auffallend sind vor allem die großen Brandflecken mitten auf der Kreuzung, wo gestern Holzpaletten und Mülltonnen gebrannt haben. Dort ist es zu den Krawallen gekommen, bei denen auch viele Einsatzkräfte verletzt wurden, sagt Thilo Kablitz von der Polizei Berlin.
Wir haben in dieser kurzen Phase, in diesen 90 Minuten, in denen es zur Ausschreitung gestern Abend kam, 93 Kolleginnen und Kollegen nach jetzigem Stand zu beklagen. Und auch tatsächlich schwerere Verletzungen wie etwa Frakturen.
Auch die Anwohner der Sonnenallee in Neukölln berichten heute Morgen von besonders schweren Auseinandersetzungen.
Also wir haben es so, wie es gestern war, hier in der Sonnenallee, so haben wir es noch nie erlebt, ne? Ich denke, es liegt auch mit daran, dass die Leute nicht in irgendwelche Kneipen gehen können zum Feiern und einfach ihre Verlustierung auf der Straße verlegen. Nicht?
War allgemein sehr aufgeladen, würde ich sagen. Und dann kurz eben, bevor es dann so geknallt hat und angefangen hat zu brennen hier. Das ist auf einer Sonnenallee so geknallt, habe ich so in der Zeit, in der ich hier wohne, noch nicht mitbekommen. Nee.
Die Bilanz des 1. Mai in Berlin. Ein Großteil der Demonstrationen war friedlich, laut und bunt. Nur bei der revolutionären 1. Mai-Demo abends dann die Ausschreitungen, bei der es Verletzte und viele Freiheitsentzüge gegeben hat.
Der Bericht von Helen Dähler aus Berlin. Mehrmals Corona-bedingt verschoben, aber jetzt hat es geklappt. Seit Freitag findet in Überlingen am Bodensee die baden-württembergische Landesgartenschau statt. Und am ersten Wochenende sind rund 4.000 Besucher in die Anlage gekommen. Das waren vor allem die mit Dauerkarten. Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagt die Geschäftsführung der Gartenschau. Wie andere botanische Gärten darf sie unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz betrieben werden. Aber Veranstaltungen und Innenausstellungen sind im Moment auf dem Gelände noch nicht erlaubt. Stefanie Baumann berichtet aus Überlingen über das erste Wochenende.
Ein bisschen Sonne, viele Wolken und auch Regen. Es war nicht gerade Ausflugswetter. Aber egal, echte Landesgartenschau-Fans konnte ein trüber Himmel nicht davon abhalten, sich an diesem ersten Wochenende schon umzuschauen auf dem Gelände. Außerdem macht Mairegen bekanntlich schön. Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau, hätte es sich trotzdem etwas freundlicher gewünscht.
Also das Wetter ist natürlich suboptimal, sagen wir mal. Aber wir hatten trotzdem sehr viele Leute auf dem Gelände. Natürlich kann man das jetzt nicht mit dem Besucherzuspruch vergleichen, den wir ohne Pandemie hätten. Aber für die Umstände, auch für die Mühen, die wir den Besuchern leider abverlangen müssen, bevor sie hier aufs Gelände dürfen, war das wirklich ein sehr reger Zuspruch.
Die Mühen, damit meint Leitner, aufs Gelände kommt nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Außerdem muss für den Eintritt ein Zeitfenster online gebucht werden. Das macht die Eingangskontrollen etwas aufwendiger, sagt Susanne Binder. Sie kontrollierte am Sonntag am Zugang zum Uferpark.
Zuerst verlangen wir den Corona-Test. Dann, wenn die Personen an der Teststation waren, dauert es oft eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, bis das Ergebnis kommt. Dann kommt es aufs Handy. Dann funktioniert es manchmal nicht mit den Mails auf dem Handy. Also hier sitzen jetzt auch gerade welche, die hier abwarten. Dann danach geht es um die Zeitfenster, die Tageskarte. Also es ist alles ein Aufwand. Aber im Endeffekt ist es so, dass alle sich freuen, dass es endlich offen ist und dass es stattfindet. Und zu 95% sind alle sehr geduldig.
Denn schließlich haben sie alle über ein Jahr gewartet. Da kommt es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an. Anne Dreher zum Beispiel hat die Karten schon vor längerer Zeit von ihren Eltern geschenkt bekommen.
Ich habe zu Weihnachten 2 Karten bekommen, also nicht letztes Weihnachten, sondern das Jahr schon davor. Und dachte mir einfach, ich nutze es als schöne Gelegenheit, nochmal an den Bodensee zu kommen, weil ich wohne jetzt mittlerweile in Düsseldorf und deswegen gönnen wir uns heute einen schönen Tag.
Und auch Jürgen und Sandra Seiler waren schon total gespannt zu sehen, wie sich das Gelände verändert hat.
Wir sind Einheimische und wir waren die letzten 2-3 Jahre immer im Uferpark und haben den Baufortschritt angeschaut. Und darum haben wir gedacht, heute ist wenig los wegen Wetter. Und darum sind wir da. Und die Spannung ist natürlich da, wie es aussieht. Klar, wenn man das über die letzten Jahre ja, war hier alles abgegrenzt, hat man gar nicht gesehen.
Jetzt gibt es jede Menge zu sehen auf einer Fläche von 11 Hektar. 5 Ausstellungsbereiche in der Innenstadt, am Seeufer und auf dem Wasser. Die schwimmenden Gärten sind nur eine von vielen Attraktionen, die am Wochenende die Besucher begeisterten.
Der erste Eindruck, wunderschön.
Direkt am Wasser ist ja immer besonders.
Farbig, überraschend.
Sehr kreativ, weil das Wasser mit dem Land zu verbinden, pfiffige Idee.
Und auch die Spielplätze sind super. Also wir waren gerade ewig an dieser Uferpromenade. Also die sind richtig toll, die Spielplätze.
Die sind richtig cool und da gab es halt so Seile, wo man rüberlaufen muss. Am einen Seil hält man fest, am anderen laufe ich und dann bin ich runtergefallen.
Hinten gibt es ja auch so eine Ecke mit Bienen. Das fanden wir auch richtig schön, die Bienenausstellung. Wir haben uns schon einen kleinen Cocktail gegönnt und sind gespannt auf die anderen Stationen noch.
Und die konnte man an diesem ersten Wochenende ganz entspannt genießen. Alle hielten sich an die Abstandsregeln. Es gab kein Gedrängel auf dem Gelände. Und da, wo es eng werden kann, da gibt es Ampelsysteme.
Aus Überlingen war das Stefanie Baumann. 9 Jahre lang war die US-Raumfahrtbehörde NASA auf Russland angewiesen, um Astronauten in den Weltraum zu bringen. Die erste Crew für die internationale Raumstation ISS, die vergangenes Jahr wieder aus den USA gestartet war, die ist seit heute zurück auf der Erde. Eine Crew Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX landete im Golf von Mexiko vor der Küste Floridas. Jule Keppel berichtet.
An Bord die 2 Astronauten Michael Hopkins und Victor Glover sowie ihre amerikanische Kollegin Shannon Walker und der japanische Raumfahrer Soichi Noguchi. 6,5 Stunden dauerte ihre Heimreise von der internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Mit einem Tag Verspätung, weil es zu windig war. Der Landeanflug durch die Atmosphäre und das Abbremsen mit 4 Fallschirmen, um zu wassern, das ist ohnehin schon spannend genug. Nun fand diese Landung im Meer mitten in der Nacht statt. Das passierte in der amerikanischen Raumfahrtgeschichte zuletzt 1968. Damals war die Apollo 8 an den Weihnachtstagen um den Mond gekreist. Die Crew One hat rund 6 Monate an Bord der internationalen Raumstation gearbeitet. Das Team erledigte Außenreparaturen und sammelte Erkenntnisse, ob Nahrung im Weltraum angebaut werden könnte. Für die Studien pflanzten die Astronauten Radieschen und konnten das geerntete Gemüse sogar selbst probieren. In der internationalen Raumstation ist nach ihrer Rückkehr wieder etwas mehr Platz. Weil die Besatzung wechselte, gab es eine Woche lang mit 11 Menschen an Bord nicht für jeden ein Bett. Die Astronauten mussten improvisieren. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX und die NASA wollen im Oktober die nächste Crew zur ISS fliegen.
Und das war SWR 2 aktuell mit Vanja Weingart.